Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hört ihr das auch? Es fängt an zu brutzeln in Deutschland. Der Sommer ist so richtig angekommen. Habt ihr ja gerade in den Nachrichten gehört. Fast überall in Deutschland ist es richtig heiß mit Temperaturen so knapp unter 30 Grad. Wir kühlen uns ab im Kakadu, denn wir besuchen gemeinsam einen Ort, an dem es niemals warm wird. So klingt es da. Eisige Winde, Lawinen, Gletscher, Kälte und das über 1800 Meter in die Höhe. Das ist die Eiger Nordwand, eine massive, steile Wand in den Alpen, in der Schweiz, um genauer zu sein. Und obwohl die Wand so hoch und gefährlich ist, klettern Menschen da immer wieder hoch. Und das schon seit 70 Jahren. Heutzutage ist es für erfahrene Bergsteiger auch relativ ungefährlich, die Wand zu erklettern. Früher war das anders. Vor knapp 90 Jahren, also so um 1930, sind an der Eiger Nordwand so viele Menschen gestorben, dass sie den gruseligen Beinamen Eiger-Mordwand bekommen hat. Später im Kakadu hören wir, warum die Wand so wahnsinnig gefährlich ist und klären, warum Menschen überhaupt auf die Idee gekommen sind, da hochzuklettern. Außerdem kühlen wir uns auch noch auf ungefährliche Art und Weise ab. In unserer Sommerreihe geht es heute ins Freibad und wir haben natürlich auch wieder einen Sommerferien-Museumstipp für euch. Picke-packe-volle Sendung also. Wir starten mit Musik All the Way Up. Ich bin Fabian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Fast ganz Deutschland hat Sommerferien. Nur im Süden, also in Bayern und Baden-Württemberg, muss noch ein paar Tage gewartet werden, bis die großen Ferien starten. Und wenn ihr jetzt nicht gerade die gesamten 6 Wochen der großen Ferien im Urlaub seid, heißt Sommerferien auch viel Freizeit, manchmal sogar so ein bisschen zu viel. Dann gibt es Langeweile. Wie findet ihr das eigentlich, Langeweile zu haben?
Wenn man Langeweile hat, dann fallen einem ja auch ganz verrückte Dinge ein meistens, die man dann machen kann. Dann hat man meistens die besten Ideen.
Langeweile finde ich zum Beispiel doof, weil dann verderbt man seine ganze Zeit.
Also, ich fasse zusammen, ein bisschen Langeweile ist okay, zu viel Langeweile ist aber doof. Und damit eure Sommerferien nicht langweilig werden, stellen wir euch jede Woche Montag ein neues spannendes Museum vor. Denn ein Museumsbesuch, das verspreche ich euch, ist ein super Langeweile-Killer. Heute checken wir das Nummernschildmuseum in Groß-Olbersdorf bei Chemnitz ab. Mir zugeschaltet ist der Leiter des Museums, Sven Rost. Hallo.
Hallo.
Herr Rost, fangen wir mal mit den Wichtigsten zuerst an. Wie viele Nummernschilder haben Sie denn im Museum?
Gute Frage. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also wir dürften die 10.000 locker übersprungen haben, schon vor einiger Zeit.
Damit wir uns das alle mal so ein bisschen besser vorstellen können, würde ich sagen, wir machen einen Rundgang durchs Nummernschildermuseum im Kopf. Also ich komme in das Museum rein. Was sehe ich?
Sie kommen ein Treppenhaus hoch, wo aus verschiedenen Ländern Schilder hängen und gehen dann in den ersten Raum, wo Sie viele Schilder aus dem Deutschen Reich, also Kaiserzeit, Weimarer Republik, Dritte Reich, bis zur Besatzungszeit 1956 hängen sehen.
Und dann geht's wie weiter?
Dann geht's weiter durch einen kleinen Flur, wo nur Besatzungszeit ist, also alles noch Deutschland. Und dann kommen Sie in den großen Saal, da sind Schilder aus allen Ländern dieser Welt zu finden.
Seit wann gibt es denn Nummernschilder?
Streiten sich die Gelehrten drüber ein wenig. Sicher ist, dass die ersten Nummernschilder im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall auf Fahrrädern waren, so 1880, 1870.
Auf Fahrrädern?
Ja, das Problem war, die Fahrräder waren ja früher relativ schnell im Verhältnis zu dem, was es früher gab, zu Kutschen und Fußgängern. Und dementsprechend hat man relativ zügig darüber nachgedacht, Nummernschilder auf Fahrräder zu packen, weil es waren halt Straßenrüpel. Sie waren zu schnell und haben sich nach einem Unfall auch schnell wieder verabschieden können. Und das dagegen musste man was tun.
Und wie hat das Nummernschild dann da geholfen?
Ja, dass man aufgrund des Nummernschilds erkennen konnte und im Nachhinein, so wie heute auch, herausfinden konnte, wer denn der Besitzer des Fahrrads war.
Aber heute sind ja auf Fahrrädern keine Nummernschilder mehr. Wie kommt das denn?
Doch, also es gibt also in Belgien sind heute noch Nummernschilder auf Fahrrädern zu finden, in Holland auch und in einigen anderen Ländern. Aber in Deutschland hat man das Ganze vor langer Zeit schon aufgegeben. Also ich glaube, die letzten Nummernschilder in Deutschland waren nach dem Krieg in einzelnen Besatzungszonen. Ich glaube, in der französischen und auch in der sowjetischen Besatzungszone hat es Nummernschilder auf Fahrrädern gegeben. Aber die Diskussion gibt es immer mal wieder, ob man nicht auch Fahrräder mit Nummernschildern versehen sollte. Selbst Pferde haben wir heute, wenn sie mit dem Pferd durch den Wald reiten wollen, so ein Pferd hat ein Nummernschild.
Ein Pferd hat ein Nummernschild, das habe ich noch nie gesehen. Wo das denn?
Das sind am Halfter, also am Hals, so eine kleine, hier in NRW eine gelbe Plakette mit einer Nummer drauf und einem Stempel. Und damit ist klar zu erkennen, wem das Pferd gehört.
Kommen wir mal zu Ihrer persönlichen Erfahrung. In Ihrem Museum sind 10.000 Nummernschilder. Haben Sie ein Lieblingsnummernschild?
Auch ich habe einige Nummernschilder, die mir ans Herz gewachsen sind. Wir haben ein Schild vom Bundespräsidenten Theodor Heuss von seinem Dienstfahrzeug. Und eins meiner ältesten Schilder ist von einer Pferdedroschke aus Louisiana in den USA von 1898. Und das Ding ist sogar datiert. Da steht das Datum drauf.
Was ist das Besondere an dem Nummernschild vom ehemaligen Bundespräsidenten?
Ist die 0-01, weiß auf schwarz. Und das war halt das erste Nummernschild in der Besatzungszeit. Also zwischen 1948 und 1956. Und da habe ich vor ein paar Jahren das Glück gehabt, so eins ertauschen zu dürfen.
Das habe ich nämlich mal gelesen. Es ist bis heute so, dass die Bundespräsidenten immer die 001 haben als Nummernschild auf jeden
Fall. 01, also heute ist es 01, damals war es die 001, genau.
Also kann man an Nummernschildern auch ablesen, wer wie wichtig ist teilweise. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsnummernschildergeschichte?
Ich erinnere mich, vor vielen Jahren ein Nummernschildpärchen bekommen zu haben aus Dresden, wo mir dann erzählt wurde, es war ein Motorradnummernschild aus den frühen 20er Jahren. Und derjenige, von dem ich es bekommen habe, hat mir erzählt, dass das eine der ersten motorradfahrenden Frauen wohl in Dresden gewesen wäre, die dieses Nummernschild auf ihrem Motorrad gehabt hat.
Sind Sie denn die Einzigen, die so ein Museum betreiben über Nummernschilder?
Es gibt viele Sammler weltweit, die schöne Sammlungen haben und einige davon haben auch sehr große Sammlungen, die teilweise auch größer sind als unsere. Ich weiß, in Argentinien gibt es einen Sammler, der seine Schilder öffentlich ausstellt. Wir haben in den USA verschiedene Verkehrsmuseen, die auch ihre Schilder entsprechend präsentiert. Meistens ist es so, dass man in, ich sag mal, Oldtimer-Museen auch mal eine Wand mit Verkehrs- oder Nummernschildern sieht. Aber sonst Museen, die nur Nummernschilder machen, sind mir nur sehr wenige bekannt.
Also, eure Chance, das Nummerschildermuseum steht in Groß-Olbersdorf bei Chemnitz und hat auch in den Sommerferien jeden Werktag geöffnet, immer von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Museumsleiter Sven Rost hat uns erzählt, was euch dort erwartet. Alle Infos zum Museum findet ihr auch nochmal im Netz auf unserer Website www.kakadu.de. Übrigens, was auch immer eine gute Idee ist gegen Langeweile, ist Schokolade. Zu jedem. Und dem dazugehörigen... Vom Bademeister gehört für mich untrennbar eine leckere Portion Pommes mit Mayonnaise. Denn die besten Pommes, die gibt es im Freibad. Da bin ich komplett von überzeugt. Nirgendwo anders schmecken Fritten so gut wie im Freibad. Unsere Sommerserie gibt es immer montags und wir sprechen über Sommersachen. Und heute geht es um die Vor- und Nachteile vom Freibad. Kakadu-Reporterin Annette Bäsler klärt mit euch, was die tollen und was die nervigen Sachen am Badevergnügen im Freibad sind.
Freibad. Sommer, Sonne, Sachen. Sommersachen.
Ich finde es im Freibad einfach schön, weil es meistens sehr warm ist, wenn man da hingeht. Und im Freibad ist es eben auch schön, weil du dich da einfach auch auf die Wiese mit einer Decke legen kannst.
Ein Sommer ohne geht ja gar nicht.
Halt, das Schwimmen ist da toll, das Eis und meistens springe ich dann auch vom Dreier, aber ich traue mich nicht vom Fünfer.
Mir macht es auch Spaß, mit meiner Familie irgendwie da Ball zu spielen oder zu tauchen oder irgendwas im Wasser zu machen.
Einmal, da ist die halbe Klasse ins Schwimmbad gegangen und es war ein ganz schönes Chaos.
Also ich gehe meistens mit meinen Eltern und meinem Bruder.
Oft gehe ich halt mit meiner Familie, aber auch ich bin schon öfters mit meinen Freundinnen alleine gegangen.
Freibäder, so wie wir sie heute kennen, mit Sprungturm, Liegewiese und Eisverkauf, gibt es noch nicht allzu lange. Baden in der Öffentlichkeit galt ja lange als ungehörig. Und wenn schon, dann dienten Badeanstalten in erster Linie der Reinigung, später dem ernsthaften Schwimmsport.
Heiß, sonnig, schön. Die Dinge des Sommers.
Die Jugendlichen, die können manchmal ganz schön nerven, vor allem, weil sie laut schreien.
Viele hören ganz laute Musik oder lassen eben ihren Müll überall liegen und das nervt dann eben auch.
Oho, ein klarer Fall für den Bademeister, der korrekt eigentlich Schwimmmeister genannt werden muss. Ein Schwimmmeister überwacht den gesamten Betrieb in so einem Freibad. Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, Wasserqualität, Baderegeln.
Ich finde es immer doof an dem Bademeister, weil er richtig viele Sachen halt nicht erlaubt. Und wenn man mal irgendwie einen Spaß machen will, dass der dann auch manchmal sagt, stopp, halt, nicht rennen und so. Der Bademeister ist auch ein bisschen so ein Spielverderber sozusagen, weil wenn man halt aus Versehen mal jemanden abgespritzt hat, dann kriegt man auch gleich wieder Ärger.
Schon alles richtig. Aber wenn es mal ernst wird oder sich jemand verletzt, ist es schon gut, Baderegeln zu haben und einen Aufpasser in der Nähe.
Wenn ich mich zwischen Freibad und See entscheiden müsste, dann würde ich den See wählen, weil bei uns ist er halt auch ziemlich nah dran und man muss außerdem keinen Eintritt bezahlen und er ist meistens nicht so voll wie das Freibad.
Also mir ist eigentlich egal, ich finde beides sehr cool, weil beim Freibad kann man halt von Sprungbrettern springen und das mag ich sehr gerne und beim See gibt es aber dafür keine Baderegeln.
Unsere Sommerserie über Sommersachen, heute das Freibad mit Kakadu-Reporterin Annette Bäßler.
Das ist ein Lied für dich, ein kleines Liebeslied für dich, wenn du einmal traurig bist.
Jeder Mensch hat Ziele im Leben, will irgendwie was Besonderes schaffen oder erreichen. Was meint ihr denn? Ist das gut, dass das so ist?
Man braucht Ziele nicht, aber es wäre gut, welche zu haben, weil sonst ist das Leben ein bisschen sinnlos, weil da tust du nur Essen, Schlafen. Und wenn du Ziele oder Träume hast, dann hast du, sag ich mal, ein bisschen mehr Sinn im Leben. Also ich träume, ich werde jetzt das und das. Da kann man versuchen, das zu werden. Das ist dann spannender.
Klar, also Ziele sind wichtig, machen das Leben spannender. Ziele können aber auch verrückt und gefährlich sein. Vor 90 Jahren hatten viele Bergsteiger in Europa das Ziel, die Ersten zu sein, die die Eiger-Nordwand hochklettern. Die Eiger-Nordwand ist eine 1800 Meter hohe, steile Steinwand in der Schweiz, in den Alpen. Wegen Kälte, Schnee, Lawinen und Gletschern galt diese Wand lange Zeit als völlig unbesteigbar. Viele Menschen haben sogar ihr Leben verloren, weil sie es trotzdem versucht haben, die Wand hochzuklettern. Kakadu-Reporterin Maria Riederer erzählt in unserem Kalenderblatt von der Erstbesteigung der Eiger-Nordwand und davon, was die Menschen trotz aller Gefahren in die Höhe treibt.
Spinne und Bügeleisen, Todesbiwak und Wasserfallkamin, Götterquergang. Solche seltsamen Namen haben die verschiedenen Kletterabschnitte der Eiger-Nordwand von den Menschen bekommen. Die Wand liegt auf der Nordseite des Berges und bekommt deshalb kaum Sonne ab, sodass sich schnell Eis bildet. Vor allem aber ist die Eiger-Nordwand so steil, dass ein englischer Bergsteiger vor ungefähr 150 Jahren darüber schrieb:
Es ist verblüffend, dass die Westseite dieses massigen Felsberges eher leicht zu begehen ist, während die Nordwand so jäh in die Tiefe stürzt, als ob hier der ganze Berg abgeschnitten wäre. Glatt und absolut unersteigbar.
Unersteigbar. Da waren einige mutige Kletterer anderer Meinung.
Das ist halt eine Felswand, wo es viele kleine Stellen gibt, also Vertiefungen oder auch Stücke, die rausstehen. Dann hauen sie da mit dem Hammer einen Haken rein und an den Seilen sind immer Karabiner dran und die befestigen sie dann in den Haken, dass sie, wenn sie abstürzen, dann noch an dem Haken hängen.
Seil!
Also es ist eigentlich eine ziemlich steile Wand und manchmal geht es dann halt nicht weiter und dann muss man wieder ein Stück zurück und dann weiter unten an die Seite und dann wieder hoch. Also sehr, sehr, sehr gefährlich.
Da oben war noch kein Mensch. Das wird sich ändern.
Die ersten Bergsteiger versuchten ihr Glück in den Jahren 1911 und 1932. Sie schafften aber nur Abschnitte der Nordwand. 1935 und 36 gab es neue Versuche, bei denen alle sechs Bergsteiger starben, ohne den Gipfel erreicht zu haben. Unwetter, Verletzungen, plötzliche Kälte, Lawinen, das alles wurde ihnen zum Verhängnis. In einem Film kann man sehen, mit welchen Mitteln die Männer damals auskommen mussten.
Es sind keine modernen Ausrüstungen, wo es dann auch vielleicht einen Akkuschrauber oder so gibt, dass die eine Befestigung in der Wand machen können. Also Helme haben sie nicht und sie haben auch keinen Klettergürtel, wo sie richtig fest drin sitzen, sondern sie schlingen sich das Seil mehrmals über den Körper und knoten es dann fest. Also das ist nicht ganz so sicher, wie man es heutzutage hat.
Inzwischen nannte man die Eiger-Nordwand Mordwand, weil so viele Menschen dort ihr Leben verloren hatten. Die Regierung wollte die Besteigung sogar verbieten, aber damit kam sie nicht durch. Stattdessen gab es jetzt ein Verbot, Verunglückte zu retten, damit die Leute von der Bergwacht nicht auch noch in Lebensgefahr gerieten. Das alles konnte die Kletterer aber nicht aufhalten.
Andi, hier geht's nicht weiter.
Komm, geht nicht, gibt's nicht.
Sie wollen's machen und riskieren dann auch, dass sie sich verletzen. Weil sie dann denken, ja, wir sind starke Männer, wir können das machen. Also jede Gruppe, die dann halt da mitgemacht hat, wollte beweisen, dass sie die Besten sind von den Kletterern.
Am 24. Juli 1938 schafften es zwei Deutsche und zwei Österreicher über die Nordwand auf den Gipfel des Eiger. Eigentlich wollte jede Gruppe alleine klettern, aber schnell merkten die vier, dass sie nur gemeinsam den Aufstieg schaffen konnten. 3 Tage dauerte ihre Tour. Und heute? Heute schaffen es Spitzenbergsteiger in wenigen Stunden, die Eiger Nordwand hinaufzuklettern. Die gefährlichsten Stellen sind bekannt, die Route ist mit Haken ausgestattet und die Ausrüstung, Klettergurte, Seile, Steigeisen, viel moderner und stabiler als noch vor 80 oder 100 Jahren. Trotzdem, immer noch sterben an der Eiger Nordwand Bergsteiger, trotz aller Technik. Der Berg, das Wetter, das plötzliche Eis, all das ist und bleibt stärker als der Mensch.
Die Eiger-Nordwand, eine der schwersten Kletterrouten der Welt. Kakadu-Reporterin Maria Riederer hat uns über die erste Besteigung berichtet. Morgen ist wieder Zeit für den Kakadu-Medientag. Und auch da gibt es viele tolle Sachen, die die Sommerferien schöner machen. Wir stellen euch das Spiel des Jahres vor. Und es gibt noch einen Buch- und einen Hörbuch-Tipp für euch. Morgen wie immer ab 15 Uhr. Hier bei Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt weiter mit den Kollegen der Tonart. Ich bin Fabian und sage Tschüss, bis morgen.